Heute zu Gast der ehemalige Eishockey-Superstar Andreas Renz.
Du kriegst nochmal 10 Minuten und das war magisch. Es war so viel Gefühl von Glück, von Trauer, von Ohnmacht. Das war ein Moment, ja, da ist die Zeit stillstehen geblieben. Ich sage, Andreas, du bist so schlecht, darfst nicht mehr kommen. Das war da sicher der Motor, dieser tiefe Schmerz, nicht gut genug zu sein. Und dann habe ich es reingezeigt. Da Kinder gerade von 0 bis 6 alles auf sich beziehen, was passiert, das ist bei mir hängen geblieben. Nämlich genau 2 Überzeugungen. Die erste war, ich war zu schwach, um meinen Vater zu retten. Und wenn ich schwach bin, passiert was ganz Schlimmes. Und ab diesem Moment habe ich Schwäche in meinem Leben kategorisch abgelehnt. Und selbst mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft war schon wieder okay. Kann ich das toppen? Also dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug, war immer mit mir auf dem Siegerpodest. Oder dieser innere Minderwert, der wird nie weg sein. Egal wie viel Geld, egal wie viel Erfolg. Denn irgendwann bin ich auch aus meiner Ehe ausgebrochen. Obwohl da so viel Liebe da war, hat mir irgendetwas gefehlt. Ich habe gedacht, okay, vielleicht bekomme ich das woanders.
Wie können wir diese charakterlichen und mentalen Fähigkeiten denn entwickeln, um in so einer Krise wirklich auch die positiven Effekte daraus erkennen zu können?
Ich glaube, das braucht einen Satz.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Andreas Renz hat im Eishockey so ziemlich alles erreicht, was man sich als Kind und Eishockey-Fan erträumen kann. Er war deutscher Meister, er war Kapitän der Nationalmannschaft, hat an 10 Weltmeisterschaften teilgenommen, 2 Olympiaden, Rekordnationalspieler. Die Liste ist noch sehr, sehr viel länger. Die Boulevardpresse hat Andreas damals den Spitznamen Eisenrenz gegeben, weil er zu sich selbst immer sehr, sehr hart war, sehr früh nach Verletzungen wieder zurückgekommen ist und sehr hart trainiert hat, aber auch zu seinen Gegnern auf dem Eis immer eine Härte an den Tag gelegt hat. Aber schon während dieser sehr erfolgreichen Karriere hat Andreas bemerkt, dass er eine große innere Leere in sich hat, weil er diese Erfolge überhaupt nicht fühlen kann. Und nach einem schweren Trainingsunfall musste er dann seine Karriere beenden und ist in ein tiefes, seelisches, emotionales Loch gefallen. Aber er hat sich da rausgearbeitet durch mentales Training, durch viel Aufwand, den er hier beschreibt. Und heute ist er ein sehr gefragter Speaker und Coach, der andere Menschen begleitet, die trotz großen Erfolges sich nicht erfüllt fühlen, sich leer fühlen, wie sie zu dieser inneren Balance und zu diesem inneren Frieden wiederkommen können. Ich bin sehr dankbar, dass Andreas meiner Einladung gefolgt ist, denn herausgekommen ist wirklich ein sehr tiefgründiges Gespräch, das nicht nur für Eishockey-Fans relevant ist, denn wir haben über wirklich die großen Themen gesprochen. Andreas hat sehr offen und sehr emotional berichtet, warum er schon seit seiner Geburt und seine ganze Kindheit durch glaubte, dass er einfach nicht genug ist, wie seine Eltern, seine Sporttrainer, ohne es zu wissen, aber sehr wirksam in ihm einen Glaubenssatz oder mehrere verankert haben, die ihn zwar zu Höchstleistungen angetrieben haben und zu einer Härte zu sich selbst, aber die ihn auch innerlich haben minderwertig fühlen lassen. Warum er auch zum Beispiel durch Themen wie Fremdgehen versucht hat, diesen Minderwertigkeitskomplex zu kompensieren. Auch hier spannende Erkenntnisse, denn über das Thema Fremdgehen ist aus meiner Sicht wird sehr wenig gesprochen und ist immer tabuisiert. Aber hier spricht einmal jemand Klartext auch über die emotionalen Dynamiken, was ohne das Schönreden oder entschuldigen zu wollen. Andreas sagt uns auch, welchen großen Mehrwert selbst tiefe persönliche Krisen haben können, wenn wir sie als diese annehmen und mit dem richtigen Mindset herangehen und wie wir daraus stärker zurückkommen können, was Eltern tun können. Er hat selbst 4 Kinder heute und macht sich viele Gedanken darüber, wie er es besser machen kann, sodass seine Kinder mit einem gesunden, einem starken Selbstwert ins Leben gelassen werden. Auch hier spannende Tipps, die er mit uns teilt und wie er es letztendlich geschafft hat, unabhängig von dieser Sucht nach externer Anerkennung zu werden und sich selber eben dieses Vakuum zu schließen, was er über viele Jahrzehnte in sich gefühlt hat. Und letztendlich gibt er uns allen noch spannende Tipps und Tricks mit an die Hand, Wenn man selber denkt, okay, vielleicht bin ich nicht ganz so extrem wie Andreas, aber mein Selbstwert könnte hier und da schon auch noch ein bisschen Politur gebrauchen, dann gibt er uns da ganz konkrete Tipps. Wie ich finde, wirklich ein wunderschönes Gespräch über die Höhen und Tiefen, die Auf- und Abs des Lebens und wie wir mit einfachen Mitteln wirklich dauerhaft ein höheres Level an Lebensqualität erreichen können. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt direkt rein in das Auf und Ab von Andreas Renz. Andreas, wir haben es gerade schon im Einspieler gehört. Du warst ein sehr, sehr erfolgreicher Eishockeyspieler, hast Olympiaden mitgemacht, Weltmeisterschaften, deutscher Meister, Rekordnationalspieler, Rekordbundesligaspieler, all diese Dinge. Wenn du einen sportlichen Moment rauspicken müsstest, wo du die intensivsten Glücksgefühle gefühlt hast, welcher wäre das?
Das ist sicher ein anderer Moment, den sich jetzt viele vorstellen. Es gibt einen ehemaligen Torhüter der Kölner Haie, der ist Robert Müller. Der ist damals an einer schweren Krebserkrankung erkrankt, hat für die Kölner Haie gespielt, war dann lange raus mit einer schweren Operation und hatte eigentlich schon das Todesurteil. Es war klar, dass er stirbt. Und er hatte nochmal einen Einsatz für uns. Also er war bei der Mannschaft dabei, obwohl er nicht mehr spielfähig war. Und er war bei einem Spiel, hat ihn der Coach aufs Eis genommen und hat gesagt, okay, du kriegst nochmal 10 Minuten. Und das war magisch. Es war so viel Gefühl von Glück, von Trauer, von Ohnmacht. Aber das war ein Moment, ja, da ist die Zeit stillstehen geblieben. Das war ein anderer Eishockey-Moment, aber das ist irgendwie auch der größte Glücksmoment gewesen.
Kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich das mitbekomme. Kann man sagen, wo dieser Mensch jetzt, also lebt er noch oder nicht mehr?
Robert Müller ist gestorben. Also es ist eine absolute Legende im Eishockey. War der Nationaltorhüter und hatte dann eben einen unheilbaren Gehirntumor, der gewachsen ist und hat sich zweimal zurückgekämpft gegen alle Ärzte, gegen alle Diagnosen und der wollte einfach nur Eishockey spielen, der wollte bei uns sein. Nie geklagt, nicht einmal, das war eine pure Inspiration. Sehr jung gestorben, zweifacher Familienvater und wir mit der Mannschaft, mit der Kölner Haie, haben ihn eigentlich so in seinem letzten Jahr begleitet und dann war eben dieses Wunder, dass er es nochmal geschafft hat, zurückzukommen und für dieses eine Spiel, für die letzten 10 Minuten seines Lebens dann.
Sowas zeigt immer, worum es wirklich geht im Leben, gell? Wo wir auch sonst glauben, dass Sport oder Erfolg das Wichtigste ist. Du hattest ja auch viele Höhen und Tiefen, wenn auch nicht in dieser Ausprägung, aber auch über die werden wir heute sprechen. Erstmal wunderschön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Was ist denn, Andreas, wenn wir jetzt mal zurückspulen in deinem Leben, so der früheste Moment in deinem Leben, den die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ich glaube, das war mit neun Jahren. Ich habe damals Fußball gespielt. Und war nicht besonders gut, aber habe es mit viel Leidenschaft gemacht. Und der Trainer hat mich zur Seite genommen und gesagt, Andreas, du bist zu schlecht, darfst nicht mehr kommen. Bist nicht gut genug, habe mich auf die Straße gesetzt. Und ich bin damals zum Eishockey, weil ich komme aus einer Eishockey-Stadt, Villingen-Schwenningen, da gab es Eishockey und das war das Allergrößte. Und ich habe immer geträumt, mal Eishockey-Profi zu werden. Und bin dann damals zum Eishockey, weil ich nicht mehr beim Fußball sein durfte. Und habe gefragt, ob ich mitmachen darf. Und auch da haben sie gesagt, nee, du kannst nicht mitmachen, kannst ja nicht mehr Schlittschuh laufen. Ich weiß nicht, warum, der Trainer hat irgendwo Erbarmen mit dem kleinen Jungen von damals und hat gesagt, okay, kannst du hinten in die Ecke gehen und wenn du da vorwärts und rückwärts laufen kannst, dann kannst du da kommen. Und da ist was passiert in mir, dass ich mir geschworen habe, ich werde alles tun, dass ich nie mehr weggeschickt werde und dass ich es allen zeige, dass ich gut genug bin. Und dann habe ich es allen gezeigt. Also das war die Entstehung, das war da sicher der Motor, dieser tiefe Schmerz, nicht gut genug zu sein, weggeschickt zu werden. Und 7 Jahre später bin ich Profi geworden und habe, ja, die Karriere hast du angesprochen, die eine Karriere hingelegt, für diese Träume, ich als Kind immer ausgelacht wurde.
Und 7 Jahre für Menschen, die das nicht einordnen können, ist ja verrückt kurz, gell? Also dir wurde ja auch gesagt, so spät wie du zum Eishockey gekommen bist, ist gar nicht möglich, da noch wirklich dieses Top-Niveau zu erreichen. Das, was du jetzt so locker flockig sagst, ist natürlich ein ganz tiefer Schmerz, den du auch dein Leben lang mit dir getragen hast, der auch ein Treiber für deinen großen Erfolg war. Das werden wir später noch genau verstehen. Aber wenn du jetzt nochmal zu dem kleinen Andreas gehst, der vor dem Trainer steht und diese Backpfeife im übertragenen Sinne bekommt, hast du diesen Schmerz in dem Moment schon gefühlt oder ist dir das erst später in der Retrospektive klar geworden, was da eigentlich gerade passiert war?
Ich glaube, das war damals eine Bestätigung von dem, was ich schon gedacht habe, dass ich nicht gut genug bin. Also wenn ich die Kindheit zurückspule, frühere Momente, also ich bin mit 6 Fingern auf die Welt gekommen. Okay. Das war schon das erste Mal, wo ich so und recht früh wahrscheinlich den Eindruck hatte, ich bin nicht gut genug. Also die Wissenschaft weiß mittlerweile, dass Babys alles spüren, schon im Mutterleib. 3 Monate vor der Geburt spürten Babys, was die Mutter denkt, was die Mutter fühlt. Babys nehmen das wahr. Und auch in das Klima, in was du reingeboren wurdest. Und ich komme auf die Welt und ich habe die klassische Frage aller Eltern, ja, hat der Kamerad 10 Zehen, dann hat er 10 Finger, nein, er hat 11 Finger. Es war schon irgendwo ein komisches Klima und natürlich auch ein Schock für meine Mutter. Sie hat natürlich gefreut, dass da ein gesundes Baby da ist und trotzdem war irgendwo so ein Makel und der wurde dann entfernt, dieser Finger. Und was hängen geblieben ist, ist schon so dieses Gefühl, ich war von Anfang an nicht richtig. Und mit 5 Jahren ist mir mein Vater sehr dramatisch weggebrochen. Und auch da dieses Wegbrechen, was übrig geblieben ist, war dieses Gefühl, ich bin schuld und ich bin nicht gut genug, weil sonst wäre doch mein Papa noch bei mir. Warum ist er denn weg? Also dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht liebenswert, hat sich immer durchgezogen durch meine Kindheit, eben dann nochmal bestätigt mit diesem Ereignis beim Fußball und dann eben beim Eishockey.
Wurde dir das auch, weil wir haben auch viele Eltern, die zuhören und du bist selbst Vater von 4 Kindern, da möchte ich später auch nochmal drauf eingehen, wie wir als Eltern sowas denn vermeiden können, wenn es denn irgendwie geht. Aber wurde das dir damals auch weiterhin gespiegelt von deinen Eltern, von deiner Mutter, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein?
Absolut nicht. Also ich habe eine ganz liebevolle Mutter, hatte liebevolle Väter und trotzdem waren diese Schicksalsschläge da. Also mein Vater ist damals krank geworden, der konnte dann nichts dafür, aber der hat einen Burnout kombiniert mit einer Psychose und für mich gefühlt kamen 2 große Männer und haben ihn aus meinen Armen gerissen und haben ihn weggenommen. Und ich war damals zu schwach, um ihn festzuhalten. Und 2 Tage später haben wir ihn in der Klinik besucht und er wusste nicht mehr, wer ich bin, weil er so vollgepumpt war mit Medikamenten. So, und da Kinder gerade von 0 bis 6 alles auf sich beziehen, was passiert, die Trennung der Eltern, irgendwelche Schicksalsschläge, das ist bei mir hängen geblieben. Nämlich genau 2 Überzeugungen. Die erste war, ich war zu schwach, um meinen Vater zu retten. Und wenn ich schwach bin, passiert was ganz Schlimmes. Und ab diesem Moment habe ich Schwäche in meinem Leben kategorisch abgelehnt. So und so bin ich später zum Eisenrenz geworden, zum Unkaputtbaren, der niemals Schwäche zeigt. Das war der Ursprung. Und das andere war dieses Gefühl von, ich bin nicht liebenswert. Weil wenn ich doch liebenswert bin, wird doch der Papa, der mein Fels in der Brandung ist, der mich doch vor ein paar Stunden noch in den Arm genommen hat, warum ist der jetzt auf einmal weg? Und warum erkennt er mich nicht mehr? Also das bleibt halt bei uns Kindern hängen. Das müssen wir wissen, das müssen wir Eltern wissen. Und leider sind wir Eltern da oft im Dunkeln, weil wir es auch nicht gelernt haben. Und unsere Erziehung, auch Schule ist da leider komplett auf dem Holzweg, weil wir so wenig über Kinder wissen, über Kindererziehung und was Kinder brauchen. Was heißt nicht Kindererziehung, sondern nicht Kinderbegleitung. Darum geht's. Mhm.
So, und du hast gerade das Stichwort Eisenrenz schon gesagt. Ist ja ein Spitzname, den dir die Kölner Boulevardpresse gegeben hat. Wahrscheinlich in Anlehnung von Eisenherz, denke ich mal, dem Ritter. Du hattest eine Rüstung, die unkaputtbar war. Du hast dich durch wahnsinnige Härte ausgezeichnet. Auch dir selbst gegenüber, dass du nach Verletzungen sehr schnell wieder aufs Eis gegangen bist. Dass du härter trainiert hast als wahrscheinlich viele andere oder alle anderen. Und die auch eine Karriere beschert hat, die einzigartig ist. Und diesen Zwiespalt finde ich immer wieder interessant. Das erlebe ich oft hier, die Menschen, die sehr erfolgreich in ihrem Erwachsenenalter sind, dass sie aber in ihrer Kindheit einen Schmerz entwickelt haben, der auch der Treiber, der Motor für diese große Härte, diese Disziplin, diesen Fleiß und all das war. Von daher, Menschen, die das nie erleben werden, die tendieren auch schnell dazu zu sagen, ja, der soll sich nicht so haben, weil es ist ja alles gut ausgegangen irgendwie. Aber mittlerweile, ich darf wie gesagt viel hinter Kulissen gucken, macht man sich da glaube ich zu einfach, weil die Frage ist, wie hoch ist denn der Preis, auch der emotionale, um so einen Erfolg, so eine Karriere zu haben. Wenn du deine Zeit als Eishockeyspieler mit einem Wort beschreiben müsstest, wir werden noch in die Details gehen, da ist ja viel passiert, aber wenn du dem Ganzen eine Überschrift geben dürftest, welche wäre das?
Das Wort, das aufsteigt, ist Kindheitstraum. Es war mein Kindheitstraum. Und natürlich war es fantastisch, einen Kindheitstraum zu leben. Es war fantastisch. Und dadurch habe ich viel Applaus bekommen, gesellschaftlichen Status, habe auch gutes Geld verdient. Da war so viel da in meinem Leben, aber in mir sah es eben oft ganz anders aus. Und darum geht es schlussendlich, dass ich bei all dem Applaus, das, was du angesprochen hast, was jeder gesehen hat, wahrscheinlich haben die meisten Menschen gedacht, oh, der Typ muss doch unendlich glücklich sein. Also ich hatte damals ja auch noch eine liebevolle Beziehung, einen gesunden Körper, tolle Reisen. Also da war alles da, alles im Außen. Und alle haben wahrscheinlich geglaubt, aber der ist glücklich. Aber in mir, da gab es eben diese Leere, da gab es dieses diffuse Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Und es gab auch diese Suche nach dem Ankommen, wer bin ich überhaupt? Und das war, glaube ich, das Grundgefühl, dass ich nicht richtig ankomme. Im Erfolg, in meinem Leben und irgendwie auch gar nicht bei mir selber.
Auch das berichten viele Menschen, wenn man die erfolgreich sind, dass sie immer sagen, ich sehe diese Erfolge, ich realisiere sie auch, aber ich fühle sie nicht so richtig. Und das ist auch was, was du ja bestätigst, dass du diese großen Erfolge nicht wirklich gefühlt hast und sie vor allem nicht potent waren, deine innere Leere zu füllen, die du wahrgenommen hast. Wann war denn, Andreas, dieser Punkt, wo du das erste Mal gemerkt hast, irgendwas passt da nicht? Ich lebe jetzt meinen Kindheitstraum. Es gibt ja diese Phase, wo man sagt, ich arbeite auf etwas hin. Und dann sagt man, okay, wenn das passiert ist, dann werde ich glücklich sein. So, und du hast ganz viele von diesen Häkchen ja gesetzt. Du warst deutscher Meister, Nationalspieler etc. Wann war bei dir diese Erkenntnis, dass du sagst, okay, ich mache hier einen Bucketlist nach der anderen und trotzdem ändert sich in mir nichts?
Ich glaube, die Erkenntnis war in den Momenten des Erfolges, dass du gespürt hast, okay, der Erfolg ist da, aber sofort kam dieser Beigeschmack, ja, was ist morgen? So, was ist denn morgen? Also gerade bei den Olympischen Spielen, wenn du als Sportler bei den Olympischen Spielen einläufst, dann müsstest du doch meinen, das ist absolut der Olymp, deswegen heißt es Olympische Spiele, du bist jetzt im Olymp. Und ich bin da eingelaufen und habe schon gedacht, okay, in 2 Tagen spielen wir gegen Russland. Bin ich dann bereit? Also wenn ich heute hier einlaufe, kann ich das überhaupt genießen? Also ich war schon wieder im Morgen und selbst im Gewinn der deutschen Meisterschaft war schon wieder, okay, was ist nächste Saison? Kann ich das toppen? Also schlussendlich würde ich sagen, dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug, war immer mit mir auf dem Siegerpodest. Und das ist genau, was diese Menschen haben, die du beschrieben hast, die sich über Erfolge definieren. Das Gefühl von, ich bin nicht gut genug, ist nicht weg. Oder dieser innere Minderwert, der wird nie weg sein. Egal wie viel Geld, egal wie viel Erfolg, das Gefühl ist nicht weg. Die alte Wunde ist nicht geheilt. Die ziehst du immer mit. Und das ist bei mir passiert, dass ich die immer mitgezogen habe. Aber gar nicht wusste, dass die da ist. Es war nur so ein diffuses Gefühl, okay, was ist morgen? Ich komme nicht richtig an. Ich fühle es gar nicht richtig, das Glücklichsein.
Mit deiner Erkenntnis oder Weisheit von heute, wie würdest du sagen, darf sich so ein Erfolg denn anfühlen, wenn die Wunde geheilt ist oder vielleicht gar nicht aufgetreten ist? Also wie sollte sich sowas anfühlen im Idealfall, wenn man einen großen Lebenstraum, einen Kindheitstraum zur Realität werden lässt? Was ist so das, was du vermisst hast und heute vielleicht viel besser kannst?
Es geht über dieses Gefühl, also das genau das, was heißt denn überhaupt fühlen? Also wir brauchen den Körper, um zu fühlen. Also du fühlst jedes Gefühl immer körperlich. Also in Angst fühlst du körperlich, Liebe, Lust, Freude. Es geht alles über den Körper. Aber das fehlt, das hat bei mir gefehlt. Wirklich, dass du in den Zellen Glück fühlst, Freude fühlst. Ja, natürlich war da Adrenalin und es war Testosteron. Das hast du gespürt und wow, so und geschrien und gejubelt. Aber dieses vielleicht mal still zu werden und zu spüren und sagen, wow, das, der Körper vibriert gerade, der vibriert vor Freude, der vibriert vor Ekstase, der vibriert von, wow, ich bin angekommen. Das ist das Gefühl. Ich glaube, so fühlt sich's an. Und da kommt genau der Haken. Dieses Nicht-Fühlen kommt ja irgendwo her. Und die meisten Menschen, und ich weiß es, weil ich so viele Menschen begleiten darf, die meisten Menschen, die auch hier zuhören, die fühlen nicht mehr richtig. Die sind abgetrennt von ihren Gefühlen.
Warum?
Weil sie in der Kindheit was erlebt haben, wo sie erschüttert hat. Also die meisten Menschen haben Kindheitstraum. Also ein Kindheitstraum ist für mich ein Zustand, wo du einfach als kleiner Junge, kleines Mädchen einfach überfordert warst, wo es einfach zu viel war für dein Nervensystem. So dein Nervensystem ist einfach, das vibriert. Und wenn es irgendwo zu viel wird, vielleicht die Ablehnung, die Angst, die Einsamkeit, dieser Scham oder das Schuldgefühl, was da einfach zu viel war für das kleine Mädchen. So, das sagt einfach never ever, ich höre auf, Schock. Trauma, ich will es nicht mehr fühlen. So, und dann hören wir auf zu fühlen. Und da das ist bei mir passiert.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, da möchte ich kurz ergänzen, weil viele Menschen würden jetzt sagen, nee, ich habe nie Trauma erlebt. Weil Trauma oft in der öffentlichen Diskussion auch nur in den ganz schweren Ausprägungen wirklich benutzt wird. Aber die Variante, die du jetzt nutzt, ist eben so, dass das Nervensystem einfach ein Erlebnis hatte, was es nachhaltig negativ geprägt hat, korrekt?
Absolut. Also ein Nervensystem ist dafür da, Dinge zu verarbeiten, also zu vibrieren. Und wenn es überfordert ist, dann kommt es in Stocken. Das ist dieser Schock. Und das möchte ich gleich teilen, was Kindheitstraumen sind. Und da werden viele vielleicht erstmal erschrecken und sagen, oh, okay, weil genau das, was du sagst, wir schauen immer nach den riesengroßen Dingern, vielleicht Tod eines Elternteils oder eine Trennung oder ein Unfall. So von das sind die großen Dinge, aber die, was über was keiner spricht, keiner Bescheid weiß, über die geht's. Und die haben wir eben alle erlebt. Und das passiert. Und in diesen Momenten hören wir auf zu fühlen. Und das kann ein Einmalereignis sein, das kann aber auch ein Entwicklungstrauma sein. Zum Beispiel, dass du deine Kindheit lang immer hörst, du bist nicht gut genug. Du schaffst es nicht. Oder du bist alleine. Tag für Tag fühlst du dich alleine. So. Und dann prägt sich das ein. Und dann ist irgendwann zu viel. Und dann sagst du, ich will diese Einsamkeit nie mehr fühlen. Und machst dicht. So, und was versteckst du deiner Einsamkeit? Und das müssen wir einfach wissen. Wir können nicht sagen, oh, das Schöne fühle ich. Also ich fühle Glück, Lust und Ekstase, aber Einsamkeit und Schuld und Scham und die Ängste fühle ich nicht. Es geht nicht. Entweder du fühlst, dann fühlst du alles, oder du fühlst eben nur gedeckelt. Und das ist dieser Schutz, den wir alle tragen. Und das tragen eben die meisten. Und was brauchen wir dann? Da brauchen wir Alkohol, da brauchen wir Drogen, da brauchen wir Bungee-Jumpen, da brauchen wir ganz verrückte Sachen, um wieder zu fühlen, um wieder wow zu fühlen. So, anstatt zu sagen, okay, was hat mich denn vom Fühlen abgehalten? Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Da war was in der Kindheit. So, das hat wehgetan, das war überfordernd. Und da dürfen wir wieder hingehen, das dürfen wir lösen. Das können wir im Nachgang lösen, das ist wichtig.
Was Mut erfordert und erstmal die Bereitschaft. Du hast diesen Mut gehabt, das werden wir später noch im Detail erkennen. Aber ich möchte nochmal zu dem zurückkommen, was du gerade sagtest, dass man alternative Verhaltensweisen an den Tag legt, um eben zumindest kurzfristig sich zu fühlen. Das war bei dir in deiner Profikarriere, wenn man in ein Stadion einläuft, Adrenalin da ist, tausende von Menschen deinen Namen rufen, das ist ja per se schon ein Hochgefühl. Was waren noch andere Dinge, die du in deinem Leben praktiziert hast, um dich eben, um solche Ersatzgefühle, wenn auch nur kurzfristig, diese Kicks auszulösen?
Es war erstmal auch viel Vermeidung, Vermeidung von dem, was ja da war. Also dieses Einlaufen, ja, ich glaube, so hat man mich gesehen, dass ich da einlaufe. Und ich war oft das Herz der Mannschaft, der Motor, der emotionale Motor. Ich war kein Schönspieler, ich war kein Torjäger. Ich war aber das emotionale Herz einer jeder Mannschaft, würde ich sagen. Deswegen auch oft Kapitän. Aber der verletzliche Anteil in mir, also dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug, der wäre nicht da. So. Der war aber 2 Stunden vorher auf Toilette da. So, dass ich halt vorher wahrscheinlich 1 Stunde auf Toilette war und mir in die Hosen gemacht habe, weil ich so Angst hatte zu versagen, weil dieser Minderwert so da war, diese Einsamkeit in mir, dieser Erfolgsdruck. Und ich musste mich erst mal 1 Stunde lang in diese Energie pushen, in die Wut pushen, in die Größe pushen. Das war anstrengend. So, und da draußen war ich eben der gefeierte Eisenrenz, der die Rüstung trug. Deswegen auch symbolisch diese Rüstung. Aber dahinter war da was ganz Sensibles, Verletzliches, Zerbrechliches. Und das hat keinen Platz gehabt. Aber das wurde immer größer. Und das habe ich immer versucht zu vermeiden, eben über Leistung, Erfolge. Denn irgendwann bin ich auch aus meiner Beziehung, aus meiner Ehe damals ausgebrochen. Weil genau das auch, was da passiert ist, obwohl da so viel Liebe da war, eine schöne Beziehung, eine schöne Ehe, hat mir irgendetwas gefehlt. Und ich wusste gar nicht, was mir fehlt. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht bekomme ich das woanders. Und das war auch eine Kompensation eigentlich von dieser Leere, die ich immer in mir hatte.
Du hast gerade gesagt, Stichwort Toilette vor dem Spiel, auch das ja was viele Leistungssportler oft nach der Karriere in Anführungsstrichen zugeben. Ich kann mich an Per Mertesacker erinnern, der das ja auch sehr öffentlichkeitswirksam artikuliert hat. Wie war es bei dir, Andreas? Warst du immer eher getrieben von der Angst zu verlieren oder der Lust zu gewinnen, auf den Sport jetzt bezogen?
Also ich war schon erfolgsbesessen, also ich war unbeugsam, ich wollte gewinnen, also ich war ein absoluter Gewinner, wenn ich auf dem Eis war, aber der große Antrieb war, die Angst wieder weggeschickt zu werden. Also dieser kleine Junge, der erlebt hat, dass er immer wieder weggeschickt wurde, das war mein großer Motor. Und das bin ich auch ganz ehrlich, deswegen haben sie mich hauptsächlich Eisenrenz genannt, ja, die Boulevardpresse, weil ich immer gespielt habe. So, ich habe 3 Wochen nach dem Kreuzbandriss wieder gespielt, wo die Medizin gesagt hat, Andreas, ist nicht möglich, ich habe gespielt. So, jetzt kann der eine Teil der Menschen wird sagen, wow, mental, wie stark, was vollbringt der für Wunder? Auf der anderen Seite war ich so getrieben von diesem Gedanken, okay, wenn ich nicht spiele, wenn ich ein halbes Jahr hier ausfall, kommt der Nächste neben meinem Platz, da bin ich weg vom Fenster.
Wirst wieder weggeschickt.
Werde ich wieder weggeschickt, genau. Also habe ich gespielt mit all den Schmerzen. Aber es hat mich irgendwo so stark gemacht, dass ich es konnte. So und so habe ich immer gespielt mit gebrochenen Gliedmaßen, mit 40 Fieber. Das war mir alles egal. Wenn ich heute drauf blicke, was habe ich mit meinem Körper gemacht? Also es war genau das, was du vorher schon erwähnt hast. Ein absolut toxisches Verhältnis mir selbst gegenüber. Und das allerletzte war wahrscheinlich dieses Thema Selbstliebe. Also ich habe mich einfach selber, ich war mir selber unwichtig. Hauptsache ich fühle diesen Schmerz nicht wieder weggeschickt zu werden und niemand zu sein.
Du hast es gerade auch angedeutet, Stichwort, du hattest eine funktionierende, liebevolle Ehe und trotzdem war dir das nicht gut genug, in Anführungsstrichen, und hast trotzdem eine alternative Beziehung auch gestartet und auch da Anerkennung an verschiedenen anderen Stellen noch gesucht. Und auch das ist ja ein Muster, was wir bei erfolgreichen Menschen sehen. Also A, haben sie natürlich, kann man so sagen, oft mehr Optionen, werden angehimmelt von Fans, von der Öffentlichkeit etc. Aber eben auch wieder diese innere Leere, die sich ja auch durch Anerkennung von einer neuen Frau zum Beispiel kurzfristig zumindest kompensieren lässt. Gib uns da doch noch mal ein bisschen mehr Einblick in diese emotionale Dynamik auch, weil das Thema Fremdgehen, nenne ich es jetzt mal ganz platt, ist ja erstmal was glaube ich jeder sich von distanzieren würde und verurteilen würde. Weil Menschen leiden, nicht nur man selber, sondern vor allem auch der oder die, sag ich mal, betrogen wird. Und trotzdem ist es ja etwas, was etwas komplizierter ist von den emotionalen Dynamiken. Also nimm uns doch mal so in diesen Kampf mit. Das ging ja bei dir auch über viele Jahre, dass, glaube ich, zwei Beziehungen auch parallel gelaufen sind. Also für Menschen, die jetzt sagen, okay, der Typ ist einfach ein Fremdgänger, der weiß nicht, was sich gehört oder sowas. Also probier da mal ein bisschen mehr Verständnis in so eine Systematik reinzubringen, bitte.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist ein Thema, da dürfen wir drüber sprechen. Wir dürfen so öffentlich drüber sprechen, weil es so viele betrifft, weil ich so viele Menschen kenne, die es betrifft und weil so viele Menschen zu mir kommen, die es betrifft. Und meistens ist es so, dass es in der Beziehung einmal vorkommt, fast in jeder Beziehung. Also dieses Thema Fremdgehen ist so groß und es wird halt immer verschwiegen. Und ich glaube, wenn wir durch unser Gespräch erreichen, dass vielleicht ein Mensch, der kurz davor ist, es nicht zu tun, dann haben wir viel erreicht. Weil ich habe es erlebt und ich weiß, wie viel Leid es verursacht, wie viele Familien dran zerbrechen und dass so viel Leid passiert bei den anderen, aber auch bei dir selber. Deswegen rede ich offen drüber und spreche offen drüber und möchte Einblicke geben. Erstmal möchte ich sagen, dass ich wahrscheinlich als Mann damals erstmal zu schwach war. Also zu schwach war, Versuchungen zu widerstehen. Also ich war zu schwach, obwohl ich vielleicht von der Öffentlichkeit als der starke Eisenrenz gefeiert wurde. Ich war zu schwach und die meisten Männer oder die meisten Frauen, die es tun, sind einfach erstmal zu schwach zu widerstehen. Ich war nicht klar genug, also klar genug, was meine Werte bedeuten, also Werte von Treue, Werte von Wahrhaftigkeit, da war ich nicht klar genug. Und ich bin vielleicht in ein Klima reingeboren worden, also geboren, das war halt geboren nicht, aber ich war in einem Klima unterwegs, in diesem Profisport, wo ich damals unterwegs war, da war es irgendwo normal, also meine Vorbilder, es war normal. Da sind halt die meisten irgendwo fremd gegangen, das war irgendwo, ich habe da hingeschaut, das war normal, das soll keine Ausrede sein, aber das war so, in was ich reingeboren worden bin. Und dann ist es mir dann passiert, dass ich gemerkt habe, da wo ich bin, zu Hause, das ist schön, aber irgendwas fehlt mir. Und ich habe meine Jugendliebe damals kennengelernt und geheiratet. Natürlich war ein Teil in mir, der gesagt hat, okay, vielleicht hast du dich als junger Mann nicht ausgelebt, oder es ging auch um körperliche Lust, aber rückblickend drauf zu schauen, weiß ich, dass der große Grund war Suche nach Anerkennung. Und das ist ein Riesengrund. Und das wissen die meisten nicht, dass es schlussendlich geht um Suche nach Anerkennung. Wir haben es zu Hause gerade schwer, da kommen vielleicht Kinder oder da ist gerade eine Krise. Und dann ist es so leicht, irgendwo hinzugehen, alles mal auszublenden, in diese Blase reinzugehen und sagen, oh, da ist ja alles schön. Und da bekomme ich Anerkennung und da geht es mir gut. Die meisten wissen nicht, dass sie nach ein paar Jahren in dem gleichen Strudel wieder drin hängen und was sie da verursachen. Aber das ist einfach dieses große Thema. Und da, muss ich sagen, war ich anfällig, weil tief in mir drin war das Gefühl, ich finde nicht gut genug. Da gab es Brüche von Liebe in meiner Kindheit, dass mein Vater mir weggebrochen ist, dass da so ein Vakuum in mir war. Und dieses Vakuum konnte damals die Ehe von uns, obwohl da ganz viel Liebe war, diese Liebe ist dann in dieses Vakuum rein und teilweise ist es nicht mehr angekommen. Deswegen habe ich irgendwo anders hingeschaut. Das ist passiert und ich glaube, das passiert bei ganz, ganz vielen.
Würdest du sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen niedrigem Selbstwert und der Gefahr, den Lebenspartner, den Liebespartner zu betrügen?
Bin ich ganz bei dir. Glaube ich, das ist bei vielen so, dass sie sich übers Außen definieren, dass es natürlich schön ist, wenn du merkst, oh, da interessiert sich jemand für mich, das tut gut, wenn das gerade in der Beziehung fehlt, aber wenn es in der Beziehung fehlt, weiß ich, dann ist es einfach nur ein Spiegel, wie es bei dir ausschaut. Also das glaube ich, und wir dürfen verstehen, dass unser Beziehungsverhalten hat was mit uns zu tun. Wir sind nicht so auf die Welt gekommen, sondern also Beziehungsverhalten hat mit uns zu tun und das ist geprägt. Und das ist geprägt aus der Kindheit. So, und unsere erste große Liebe von uns Männern war unsere Mutter. Und von den Frauen, die zuhören, und die erste große Liebe von euch Frauen war euer Vater. So, und da mal hinzuschauen, gab es da Brüche? Gab es da Bedingungen? War das eine bedingungslose Liebe oder wurde ich geliebt, wenn ich lieb, brav und nett bin oder wenn ich viel leiste oder wenn ich ruhig bin? Oder also da geht's los. Oder ist da jemand weggebrochen? Ist jemand gestorben? Ist jemand gegangen? Das ist wichtig zu verstehen. Da prägt sich unser Beziehungsverhalten, ob wir beziehungsoffen sind, ob wir Beziehungen vermeiden, das kann man gar nicht wissen. Also das ist wichtig, da hinzuschauen.
Es gibt ja so ein Klischee, um das Thema Fremdgehen auch dann abzuschließen, dass man sagt, einmal Fremdgänger, immer Fremdgänger. Würdest du sagen, das trifft zu?
Ich finde, es ist genauso ein Klischee, wenn Menschen sagen, Menschen können sich nicht verändern. Ich glaube überhaupt nicht, dass das stimmt. Also Menschen können sich komplett verändern. Und ich habe mich verändert und ich bin von einem untreuen Mann zu einem treuen Mann geworden. Und dazu stehe ich. Aber nicht, weil mir meine Partnerin schwört oder abschwört, da sagt mir, dass du treu bist. Weil ich gemerkt habe, ich habe einen Wert von Treue. Treue ist bei mir ein hoher Wert, ein hohes Gut geworden, treu zu sein. Vor allem mir selber, meinen Werten. Und ich finde aus freien Stücken, einem Partner oder einer Partnerin zu sagen, hey, ich schenke dir meine Treue, weil ich es dir schenken möchte, das ist ein Geschenk. Und das ist, finde ich, was Wunderschönes, das jemandem zu schenken. Mit dem Wissen, dass es gleichzeitig Verzicht bedeutet. Ja, natürlich, du wirst immer wieder Menschen begegnen, wo du sagst, wow, schön. Also das braucht diese Klarheit zu wissen, nein, ich bin in mir treu und dann schenke ich Treue. Und das kann ich von mir teilen. Und das ist was Wunderschönes und das ist eine Entscheidung. Also jeder kann Beziehungen leben, wie er möchte. Eine offene Beziehung, freie Beziehung oder eine monogame. Ich glaube, es gibt so viele Formen. Wichtig ist, dass man vorher klar ist, dass man sich zusammensetzt, sich in die Augen schaut. Klarheit. So, und dann finde ich, ist alles gut. Aber es darf klar sein und dann wird es auch schön.
So, wenn wir jetzt deine Karriere mal schnell vorspulen, viele Erfolge, auch viele Verletzungen, du hast deinen Kindheitstraum erlebt, dann kam irgendwann, ich sag mal im letzten Drittel deiner Karriere, eine sehr schwere Verletzung, wo selbst der Eisenrenz nicht mehr mit Härte dagegen angehen konnte, sondern die schlussendlich dann das Ende deiner Karriere bedeutet hat. Was war da genau passiert?
Ja, es hat das Auge getroffen. Ich habe im Trainingsunfall einen Schläger ins Auge bekommen von einem Mitspieler. Absolutes Versehen, aber wer Eishockey kennt, also wir haben zwar einen Schutz über den Augen, aber der Schutz ist unten offen, das heißt, der Schläger ist unten ins Visier rein und hat sich dann ins Auge gebohrt und dann habe ich fast 70% meines Augenlichts verloren, aber wenn ich jetzt zurückgehe in diese Zeit, also der erste Gedanke mit dem Unfall und diesem Schock, wie ich da auf dem Eis war, der erste Gedanke war, oh Gott, ich kann nicht mehr spielen, was passiert dann, wer bin ich dann? Wer bin ich, wenn das Eishockey wegbricht? Das war der erste Gedanke und so bin ich damals in die Klinik gekommen, die Notaufnahme, immer mit dem, kann ich noch spielen? Und die Ärztin gesagt, ja, 50-50, dass überhaupt das Auge noch bleibt, das war mir aber egal. Ich so, ist egal, ich spiele auch mit einem Auge. Das ist also heute, ja, ich muss fast schon drüber schmunzeln, aber ich war damals wie besessen und ich hatte so Angst, dass es wegbricht, obwohl ich vorbereitet war, beruflich auch vorbereitet. Ich war gut abgesettet, was danach kommt, aber ich habe gedacht, ich bin der Eisenrenz. Ich habe mich halt 100% damit identifiziert und ich habe gesagt, okay, wenn ich nicht mehr Eishockey spiele, wofür bekomme ich dann Applaus? Wer bin ich denn dann? So, und da hatte ich so unendlich viel Angst, dass es lange gebraucht hat, bis ich dann aufgehört habe. Ich habe noch ein Jahr mit der Verletzung gespielt, also ein Jahr mit gar nicht gefühlt einem Auge, bis es dann einfach gar nicht mehr ging.
Ich muss hier an der Stelle an so eine Diskussion denken, die viele Legenden ihres Sportes, ob es jetzt Roger Federer in meinem Lieblingssport Tennis oder Fußballer oder sowas, die oft sehr lange spielen, wenn sie es gesundheitlich noch können und dafür auch teilweise kritisiert werden, so nach dem Motto, hey, die können nicht loslassen, die versemmeln sich ihre tollen Statistiken und wer will das noch sehen, wenn so ältere Herren oder Damen dann noch auf einem schlechteren Niveau spielen. Und ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, um ehrlich zu sein, denn es gibt ja auf der einen Seite kann man sagen, die können nicht loslassen, sie haben eben keine andere Identität, so wie du es gerade geschildert hast und wollen bis zum letzten Moment es irgendwie hinauszögern, diese Leere zu fühlen. Das ist die eine Variante, aber die andere ist auch, dass Menschen, und ich glaube, da gibt es auch viele Sportler, die vielleicht mit ihrem Selbstwert kein Problem haben, keine Leere spüren, die einfach ihre Leidenschaft, ihren Kindheitstraum so lange wie irgend möglich praktizieren wollen. Und denen es am Ende egal ist, ob sie auf der Nummer 1 der Welt abtreten oder als Nummer 37. Sie wollen es einfach noch lange machen. Wie ist da so deine Perspektive drauf und wo sagst du, ist für Profisportler so der Punkt, wo man ernsthaft drüber nachdenken darf, auch zurückzutreten?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, zu verstehen, du hast alles dafür getan, dass du da bist, also kein Profisportler ist nur da, weil er Talent hat. So, du bist da, weil du talentiert bist und arbeitest, hart arbeitest und wahrscheinlich oft härter arbeitest wie alle anderen, dann bist du da. Das zu verstehen, also das hat mit deiner Kindheit zu tun, dass du ein Leben lang davon geträumt hast und dann diesen Traum lebst und den dann loszulassen, das macht was. Ich glaube, das macht mit uns allen was, weil was kommt dann? Und auch Menschen, die viel Geld haben und dann ausgesorgt haben, was kommt dann? Also ich glaube auch, dass den richtigen Moment zu erwischen, das schaffen die wenigsten, würde ich sagen. Ja, bei vielen sagt man, vielleicht Toni Kroos, aber da wäre noch echt viel möglich gewesen. Warum schon? Also ich würde sagen, der Moment, wenn die Flamme ausgeht, das ist der Moment, wo grundsätzlich für jeden, ob du Sportler bist oder was du sonst für einen Job hast oder was du sonst tust, wenn du merkst, du brennst nicht mehr, dann gehst du in Frieden. Und das habe ich gespürt, als ich mich dann auf die nächste Saison vorbereitet habe, obwohl eigentlich klar war, ich sollte eigentlich schon lange aufhören. Die letzte Saison war eigentlich eher schlecht als recht. War ich in Brasilien, in Rio de Janeiro am Strand und habe meine Sprintläufe gemacht und ich habe irgendwo gemerkt, boah, ich kann mich nicht mehr quälen. Ich schaffe es nicht mehr. Und ich wusste, wenn ich in diesem Sprint, wenn ich jetzt aufhöre, wenn ich jetzt stehen bleibe, dann wusste ich, jetzt ist es vorbei. Und dann bin ich stehen geblieben. Und das war so der Moment, wo der Eisenrenz einfach dann nicht mehr existiert hat. Und ich habe meinen Manager angerufen und gesagt, okay, ist vorbei, ich pack's nicht mehr, ich kann mich nicht mehr quälen. Also das war ja ein besonderer Moment, sicher. Aber da habe ich auch meinen Frieden gemacht mit dem Moment, ich kann mich einfach nicht mehr quälen.
Es erinnert mich gerade an eine Situation, die tut jetzt eigentlich wenig zur Sache, aber ich teile sie trotzdem, weil ich habe ja früher Tennis gespielt, bei Weitem nicht so erfolgreich wie du, aber ich wollte da hinkommen und ich war in der Jugend ganz, ganz vernünftig gut und ich kann mich an mein letztes Match erinnern. Da hatte ich genau diesen Moment auch, wo völlig klar war, ich höre jetzt auf, denn ich war am Vortag nicht mehr bereit, in die Stadt zu fahren, um mir neue Griffbänder für mein Racket zu holen. Also man muss immer oder muss nicht, aber man schwitzt in der Hand stark. Und in meinem letzten Match ist mir dann der Tennisschläger beim Aufschlag aus der Hand gerutscht. Was so ziemlich das Peinlichste ist, was dir auf dem Platz passieren kann, dass du stehst ohne Schläger auf dem Platz. Das war wirklich symbolisch. Der Aufschlag ist ins Feld gekommen. Mein Gegner musste eigentlich nur so retournieren. Ich hatte ja keinen Schläger, um den nächsten Ball zu spielen. Und das war für mich so dein Sprint in Rio de Janeiro, wo ich gesagt habe, wenn ich nicht mal mehr bereit bin, mich gut vorzubereiten auf ein Match, dann scheint irgendwas nicht mehr in Ordnung zu sein. Und ab dem Tag habe ich nie wieder ein Spiel gemacht. So, heute bist du Coach, begleitest Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du damals, gar nicht nur zwingend aus dem Leistungssport kommen, sondern aus den verschiedensten Berufsbildern, aber die sagen, okay, ich bin eigentlich erfolgreich auf dem Papier, aber mir fehlt irgendwas im Leben. Ich kann nicht fühlen mehr, ich habe diese innere Leere. Was ist denn so, wenn du jetzt mal auf deine KlientInnen in Gänze guckst, was ist denn so das häufigste Missverständnis, was die Menschen heute über Stärke und Erfolg in ihrem Beruf haben?
Mir kommt das Wort Leistung. Also ich glaube, dass sich die meisten in unserer Gesellschaft, in der Leistungsgesellschaft, über Leistung definieren, übers Tun definieren. Und über ihr vieles Tun, ihr vieles Machen, ihr vieles Erreichen, um zu, aber etwas anderes wegmachen, nämlich irgendeinen Schmerz, eine Kleinheit, Minderwert, irgendetwas. Und ich glaube, das ist das große Thema, dass sich viele im Tun und Leisten verloren haben und gar nicht mehr wissen, wer bin ich denn überhaupt? Also viele, die bei mir sitzen, sagen, ich spüre mich nicht mehr, ich weiß ja gar nicht mehr, wer ich bin, ich kann gar nicht mehr fühlen, ich bin so zu. Und deswegen sind viele Menschen, die zu mir kommen mit Beziehungsthemen, weil wenn du in Beziehung eben zu bist, nicht mehr fühlen kannst, dann wird eine Beziehung nicht erfüllen. Also da ist auch der große Schmerz der Menschen, der ist in dem Thema Beziehung.
Überlege jetzt gerade, ob ich die Frage, aber die schneiden wir raus, weil ja. die stellen wir an einer anderen Stelle nochmal. Du sagst ja, Menschen werden Krisen geschickt, damit sie wieder in Balance zurückfinden. sondern das erstmal, da können sich jetzt viele getriggert fühlen, die vielleicht akut eine Krise haben, denn in einer Krise, es redet sich ja immer so schön von so SelbstentwicklungsexpertInnen, die sagen, Krisen sind wichtig und man wird stärker daraus etc. Aber wenn man akut in einer Krise ist, dann fühlt es sich ja wie Überlebenskampf, entweder de facto oder in Anführungsstrichen an. Und jetzt sagen Menschen wie du, das hat einen Sinn. Man soll dadurch wieder in Balance finden. Wie können wir diese charakterlichen und mentalen Fähigkeiten denn entwickeln, um akut in so einer Krise wirklich auch die positiven Effekte daraus erkennen zu können?
Also ich glaube, es braucht einen Satz, der ein tiefes Mindset werden kann. Also was, wenn das Leben immer für und niemals gegen dich ist?
Erklär uns das mal.
Also was, wenn das Leben immer für und niemals gegen dich ist? Was, wenn das deine Wahrheit ist? Ich glaube, dann haben wir sofort eine andere Perspektive von dem, was passiert. Denn wir sind dann nicht mehr im Kampf gegen das, was passiert, im Nein, sondern wir sind sofort in dem Mindset, okay, wenn es gerade für mich ist, egal wie schlimm es ist, wenn es gerade irgendwas mit mir zu tun hat und wenn es mich irgendwo hinbringen mag, was ist dann die Chance, was ist die Möglichkeit? Also du merkst schon, du fängst sofort an zu shiften von einem Nein, es darf nicht so sein, wo die meisten festhängen, warum ich, warum trifft es mich wieder, ja, warum passiert mir das wieder, warum habe ich es so schwer? Aber verändert sich nichts, du bleibst im Nein hängen und Leben folgt immer Fokus, folgt immer Bewusstsein. Das heißt, du richtest sofort mit diesem Satz, wenn das Leben gerade für mich ist, sofort auf die Chance, auf die Möglichkeit. Sofort ein Mindset-Shift. Und das war meine große Wahrheit. Dass all meine Krisen, dass es nachträglich, wenn ich hinschaue, es hat alles einen Sinn ergeben. Also selbst meine Augenverletzung, wenn ich heute draufblicke, es hat unglaublich wehgetan und es hat mich sicher zum tiefsten Moment meines Lebens gebracht, in absoluten Beziehungschaos zu stecken. Eishockey war mal das Letzte, wo ich mich einfach noch festhalten konnte und dann bricht mir das Eishockey weg. Aber wenn du es so nimmst, für was steht ein Auge? Also du schaust nach außen. Also was, wenn es eine Einladung des Lebens war, mal reinzuschauen, zu sich zu schauen. So, und dann konnte ich nicht mehr Eishockey spielen, dann musste ich schauen. Also das ist schon mal das erste Mindset. Und ich glaube, das zu verstehen, dass unser System, also wenn wir ein menschliches System sind, will immer Balance. Es will immer Balance. Das Leben will Balance. Ebbe, Flut, Tag, Nachts, Leben ist Balance, alles will Balance. So, das heißt, wenn du einen Teil von dir immer ablehnst, deine Schwäche, dein Minderwert, deine Kleinheit, dann wird das Leben automatisch, weil das Leben Balance will, dir diese Qualitäten ins Leben bringen. Das heißt, wenn du lebenlang Schwäche ablehnst, ja, dann wird Schwäche in dein Leben kommen. Entweder, dass du schwache Menschen anziehst oder dass du irgendwann mal schwach bist. Und so war es bei mir. So, der Eisenrenz lag irgendwann mal schwach am Boden und konnte gar nichts mehr. So, das heißt, ich hatte es voll mit der Schwäche erwischt. In Balance zu kommen. Also so sehe ich das Leben. Und das Leben ist für mich Wachstum. Das Leben ist für mich Wachstum. Das Leben ist für mich Entwicklung. Und dass wir uns entwickeln und wachsen, braucht es Krisen. Die Menschen brauchen immer Krisen, um sich wirklich zu verändern, um zu wachsen. Und dann kommen meistens die 3 Ks. Also es ist nicht nur Krise, es ist entweder Konflikt oder Krankheit. Krise, Konflikt, Krankheit, die 3 Ks, die kommen. Und wenn die kommen, dann sind wir erstmal im Protest und im Nein. Aber was ist, wenn vielleicht der ein oder andere heute das meinte mit dem, was ist, wenn das Leben gerade für mich ist? In der Krankheit. Und wenn hinter der Krankheit eine Message steckt, das ist so ein bisschen, wie ich das Leben sehe und wie es meine Wahrheit geworden ist. Und ich glaube nicht, dass der krasseste Krebs von jetzt auf gleich kommt. Schau in die Vita, so wo waren vielleicht die kleineren Anzeichen davor? Wie war dein Lebenswandel? Wie hast du dich verhalten? Wie bist du mit dem Körper umgegangen? So, und dann kriegst du vielleicht schon, aha, jetzt verstehe ich manche Dinge. Und ob das am Ende unserer Tage die Wahrheit ist, I don't know. Aber es macht das Leben viel leichter. Und du hast das Gefühl, du kommst von Ohnmacht in die Macht. Und darum geht's. Du kriegst wieder Macht über dein Leben, selbstverantwortlich.
Mhm. Könntest du aus deinem Coaching-Alltag vielleicht so ein konkretes Beispiel teilen, ohne jetzt irgendwelche Interna zu verraten, ohne Namen zu nennen? Aber es klingt bestechend attraktiv, wenn man sagt, man kriegt den Schalter umgelegt, dass man sagt, ab heute denke ich, dass alles für mich passiert und eben nicht gegen mich. Aber wie könnte das in so einer konkreten Situation aussehen, wo man in einer Krise steckt, um diesen Mindset-Shift dann umzusetzen? Wie würde sowas in deinem Coaching-Alltag aussehen?
Ja, gerne Beziehung. Ich glaube, wir haben das Thema Beziehung vorher angesprochen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben keine Beziehung, wünschen sich aber eine. So, so das ist der große Wunsch nach Beziehung, nach Partnerschaft und sind ewig lang alleine und verstehen die Welt nicht mehr. Also warum habe ich immer nur so kurzfristige Dinge und die werden nicht erfüllend? Warum ist das so? Und da tiefer einzusteigen und sagen, okay, wenn das Leben gerade für dich ist und nicht gegen dich, also vor was schützt dich vielleicht das Leben, dass du keine Beziehung hast? Wenn ich eine Beziehung habe, was könnte dann passieren? Was ist Worst Case? Ja, dann könnte ich ja wieder verlassen werden. Dann könnte es wehtun. So, wenn ich mein Herz wieder ganz aufmache, wenn ich wieder ganz liebe, dann könnte es auch wehtun. Und wenn ich dann die Menschen frage, ja, hat es schon mal weh getan? Oh ja. So, jetzt bei Frauen, oh, irgendwann ist der Papa gegangen, oder? Er war irgendwann mal nicht mehr da, ich hatte keinen Vater. Das heißt, da ist der Vaterschmerz. Und das sind dann, wenn ich jetzt Richtung Frauen schaue, oft Frauen, die sich eine Partnerschaft wünschen, die sich wünschen, ihr Herz wieder zu öffnen. Aber tief drin wollen sie gar nicht, weil es halt irgendwann mal so wehgetan hat. Also sie vermeiden, dass sie gar nicht in die Beziehung gehen, eigentlich diesen Schmerz vielleicht wieder verlassen zu werden.
Das heißt, was auf den ersten Blick oberflächlich wie Schicksal oder die Sterne stehen schlecht im übertragenen Sinn, ist in Wahrheit eine Selbstschutzstrategie, für die man auch durch eigenes Zutun in gewisser Weise mitverantwortlich ist.
Genau, sie sabotieren eigentlich ihr Beziehungsglück. Es ist eine Selbstsabotage, aber in der Tiefe ist es ein Schutz, also ein Schutz vor einem kleinen Mädchen, wenn man über dem Beispiel ein kleines Mädchen, das mal so einen Schmerz hat, als der Papa weggegangen ist, dass der nicht mehr da war. Dass vielleicht der tiefe Gedanke war, Männer verlassen. Oder auf Männer kann man sich nicht verlassen, das ist dann diese Glaubenssätze, die entstehen. Oder von Männern muss man aufpassen, die tun weh. So, wenn es Richtung Missbrauch geht oder so. So, das geht tief, das ist in unserem Unterbewusstsein drin. Das heißt, du wirst das ausstrahlen. So, das wirst du ausstrahlen. Das heißt, dann wird kein Mann zu dir kommen. Du bist vielleicht ein Leben lang alleine, wo du diese Sehnsüchte hast. Und dann schaue ich immer hin, schau mal, das Leben ist für dich. Also das Leben hat dir eigentlich gedient durch diese Nicht-Beziehung. Ja, und durch dieses, wenn Menschen das kriegen, wenn Menschen das verstehen, jetzt verstehe ich's. Oder auf der anderen Seite Menschen, die vielleicht nie allein sein können, also dieses Gefühl hat, nicht war alleine, und die springen von einer Beziehung zur nächsten. Obwohl die Beziehung nicht schön ist und vielleicht nie erfüllend ist und teilweise auch toxisch. Und sie fragen, ich kann da nicht weg. So, aber was vermeidest du mit Dauerbeziehungen? Das Gefühl von, ich bin nicht alleine. Also dieser tiefe Schmerz von Einsamkeit wird dadurch vermieden. Und wenn das Menschen bekommen und sagen, jetzt verstehe ich mich. Das ist dieser Aha-Effekt. Und diese Krise, in der ich vielleicht gerade bin, weil ich keinen Partner habe, oder diese Beziehungskrise, ist gerade für mich, weil ich da Klarheit kriege und weil ich es dann wirklich verändern kann.
Du hast angesprochen, dieses Alleine sein können, sich selbst auch zu genügen. Warum ist das so wichtig, diese Fähigkeit zu haben, sich eben nicht über Feiern gehen, über Alkohol, über Beziehungen etc. immer nur abzulenken, sondern wirklich auch mit sich selbst mal klarzukommen?
Das Fundament für ein glückliches Leben, Punkt. Also das ist das Fundament. Also das glückliche Lebensfundament ist die Beziehung zu dir selbst. Das Fundament für erfüllende Beziehungen ist die Beziehung zu dir selbst. Und das hört sich so plump an und viele werden wahrscheinlich die Augen zudrehen, aber es ist so, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Es beginnt alles in dir. So, wenn du in der Tiefe glaubst, dass du nicht liebenswert bist, dann wirst du das anziehen. Ja, das zu verstehen, das ist in unserem Unterbewusstsein drin. Und jetzt gehen wir so gerne Richtung Fakten oder auch mal Richtung Erklärung, warum. Also dein Unterbewusstsein, also das auch tief in deinem Gehirn abgespeichert ist. So, unser Gehirn ist ein Energiefresser. Über, ich glaube, 22-23% unserer Energiehaushalt, das braucht unser Gehirn. Das heißt, was will unser Gehirn? Es will Energie sparen. So, jetzt stell dir vor, da ist ein ganz tiefer Satz in dir, eine ganz tiefe Überzeugung, so ein Glaubenssatz. Und das ist etwas, das du nicht hinterfragst. So, du hast in der Kindheit immer wieder erfahren, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht liebenswert bist, dass du ausgelacht wurdest, ausgegrenzt. So, das ist tief in dir drin, dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Das heißt, das ist in dir gespeichert. So, dein Gehirn will Energie sparen. Das heißt, wenn du in die Welt schaust und dein Gehirn Energie sparen will, es sucht immer nach Kohärenz. Das heißt, Kohärenz ist Stimmigkeit. Stimmigkeit von dem, was du im Außen wahrnimmst und dem, was du im Innen glaubst. Das ist Kohärenz. So, das heißt, das, was du im Außen wahrnimmst, jeder ist in seiner Scheuklappe unterwegs, das ist nicht die Wahrheit. Das ist auch nicht das Leben. So, das ist deine Scheuklappe, wie du das Leben siehst, wie du dich siehst und wie du die anderen Menschen siehst. Diese drei Fragen, wie sehe ich mich, wie sehe ich das Leben, wie sehe ich die anderen Menschen. So, und was du in der Tiefe glaubst, das ist deine Realität. Aber nicht die Wahrheit. So, und wenn in der Tiefe deiner Realität steht, ich bin nicht liebenswert, stell dir die Situation vor, schauen dich 10 Menschen an. Ja, 9 schauen dich wohlwollend an. Ein Mensch schaut dich kritisch an. So, mit dem Wissen, dass dein Gehirn Kohärenz will, Stimmigkeit, in mir drin bin ich nicht gut genug. Welcher Mensch wird dir in den Fokus kommen? Wen wirst du sehen? Genau, den einen Menschen. So, du schaust zu diesem Menschen hin und dieser Mensch wird dir genau das bestätigen, was du in der Tiefe denkst. Ich bin nicht gut genug. Und da bleibst du hängen. Und das Thema ist, dass du die anderen 9 gar nicht siehst. Das heißt, Thema Beziehung, da sind wahrscheinlich 9 Menschen, die gerne mit dir in Beziehungen gehen würden. Die fallen dir aber gar nicht auf. Dir fällt der eine Mensch auf. Das eine Problem. Und dann wird es groß und es wird tiefer. Und wir reiben unser Leben auf an diesem einen Fleck, an diesem schwarzen Fleck auf der weißen Wand. Und das denken wir ist unser Leben. Das ist eben nicht unser Leben. Und das ist auch nicht die Wahrheit. Und das ist Power von Unterbewusstsein, das uns am meisten steuert. So, und das ist, was die meisten Menschen eben nicht wissen, dass sie gar nicht ihr Leben leben, so dass sie ein Leben leben, wo sie glauben, so muss ich sein, dass sie zu dem Menschen werden, wo sie glauben, so muss ein Mensch sein, so bekomme ich Applaus, so werde ich geliebt, aber es ist nicht Menschsein und es ist nicht die Wahrheit und die meisten Menschen sind auch so nicht glücklich.
Wie kommen wir an diese ganz tiefen, die zentralsten Überzeugungen, Glaubenssätze, diese Filter, die unsere Wahrnehmung der Realität tatsächlich definieren? Du hast sie für dich erkannt. Wenn du schwach bist, passiert etwas Schlimmes. Ich bin nicht gut genug. Das sind ja auch so Klassiker. Es gibt ja immer, kann man auch im Internet recherchieren, so Klassiker an limitierenden Glaubenssätzen. Aber wie können Menschen, die jetzt zuhören und sagen, ja, vielleicht habe ich auch so ein Ding in mir, wie kriegt man da einen Griff dran?
Ich glaube, erstmal zu verstehen, 90% unserer Persönlichkeit ist nach dem 7. Lebensjahr integriert. Also 90% unserer Persönlichkeit nach dem 7. Lebensjahr integriert. Das heißt, so, wenn du in den Spiegel schaust, so wie du bist, ist 90% schon nach dem 7. Lebensjahr passiert. Das heißt, da entsteht die Prägung.
Also in den ersten von 0 bis 7
genau,
sozusagen.
Genau, ja. In den ersten 7 Lebensjahren. Genau. Das heißt, die ersten 7 Lebensjahre entsteht unsere tiefe Prägung, die tiefe Prägung in unser Unterbewusstsein. Das heißt, zu wissen, okay, was ist denn da passiert? So, was glaube ich denn da? So, was glaube ich denn vom Leben? So, und da ist eben das Thema, dass die meisten uns erfahren haben, mach mal was aus deinem Leben. Wer glaubst denn du, wer du bist? Du kannst reden, wenn du erwachsen bist. So, verdien erstmal Geld. So, das heißt, in den Kindern wird impliziert, so wie wir sind, sind wir nicht okay. Ich habe dich lieb, aber räume erstmal das Zimmer auf. So, also merkst schon, das haben wir halt eben alle gehört. Das heißt, wir haben alle haben nicht das tiefe Gefühl, einfach so wie ich bin. Einfach, dass ich Andreas bin und du Chris und da draußen die Franziska und die Bernadette, dass die so okay ist, wie sie ist. Wir haben halt alle gehört, okay, mach was aus dir. Wird erstmal gut. So, das heißt, wir haben alle diesen tiefen Schmerz. Also zu verstehen, da ist es geprägt. Da ist es geprägt. Und es gibt 3 Fragen, die man sich stellen kann. Was glaube ich in mir über mich selbst? Was glaube ich in mir über das Leben? Und was glaube ich in mir über die anderen Menschen? Das sind 3 Fragen. Das ist eine Einladung, das mal zu tun, sich 40 Minuten Zeit zu nehmen, einen Stift, und über jede Frage 40 Minuten zu sinnieren und aufzuschreiben, was glaube ich denn da? Sondern da kommen oft Dinge raus, als ich das gemacht habe, bin ich echt erschrocken, aber da waren so tiefe Dinge. Und dann zu spüren, ja klar, da steht alles drin. Und dann sich zu fragen, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun? Also, dass ich das, wenn ich das alles glaube, der Klassiker, das Leben ist hart, das Leben ist ein Kampf. Also, mein Opa kam aus dem Zweiten Weltkrieg zurück, russische Gefangenschaft, der kam mit nichts. Der hat gesagt, Andreas, das Leben ist ein Kampf, man muss kämpfen. Das habe ich geglaubt. Und jetzt gehen wir wieder Richtung Gehirn. Wenn du glaubst, das Leben ist ein Kampf, dann fühlt sich dein Leben an wie ein Kampf. Und selbst wenn du ein Geschirrspüler ausräumst, dann fühlt sich das an wie ein Kampf. Und mein Leben war ein einziger Kampf. Wenig Genuss, viel Kampf. So. Und ich glaube, da darf sich jeder wiederfinden. Und dann gehe ich jetzt gleich den Bogen, wie kannst du es lösen? Das ist mal zu verstehen, das ist mental. Und ich glaube, viele, die hier zuhören, das weiß ich, die werden das schon verstanden haben. Und jetzt kommt aber der Key, der Schlüssel, um es zu lösen.
Davor möchte ich kurz das noch kommentieren, was du gerade sagtest. Rational denken wir natürlich ist das Geschirrspüle ausräumen kein Kampf. Also rational verstehen wir das alle, aber das Problem ist, dass es im Unterbewusstsein, da kommt die Ratio eben nicht dran, sondern diese Prägungen, von denen du gesprochen hast, die steuern auf einer ganz unbewussten, subtilen Art, selbst wenn wir rational uns sagen, das Leben ist doch kein Kampf, ich muss genießen, ich will genießen. Also da muss man eben tiefer gehen.
Muss tiefer gehen und man muss verstehen, also auch da wieder eine Statistik, dass wahrscheinlich 95% von dem, wie wir uns verhalten, wie wir durchs Leben gehen, ist unterbewusst gesteuert. Also keiner überlegt morgens so, ist jetzt mache ich die Zahnpasta drauf, so fahre ich Auto, so schalte ich. Ja, also jeder, wo Autofahren gelernt hat, weiß am Anfang, oh Gott, schalten, Gang rein, so, und heute erstmal nebenher telefonieren und schalten. Also das ist Automatismen. Ja, so, und das heißt, wir Menschen sind Automatismen. 95% von dem, wie wir uns verhalten, auch in Beziehung, sind Automatismen, die geprägt sind. So, deswegen, das ist wichtig, das ist powerful. Und du hast es angesprochen, also das erstmal das zu verstehen, okay, bei mir sind Automatismen, die vielleicht im Leben toxisch sind. Es sind Automatismen, die mir nicht dienen, glücklich zu sein, erfüllende Beziehungen zu führen. Also erstmal eine Erkenntnis, vielleicht auch die Erkenntnis zu kriegen, oh ja, jetzt verstehe ich, wo es herkommt. Und dann wird es powerful ist, zu verstehen, dass wir tiefer in unsere Schicht rein dürfen und das Gefühl nach oben holen, das wir vermeiden. Also diesen Minderwert vermeiden, diese Ängste vermeiden, diese Einsamkeit. Das heißt, das, was wir versuchen zu vermeiden, das nach oben holen und zu verstehen, wir wollten es ein Leben lang wegmachen. Wir wollten es ein Leben lang vermeiden mit eben ganz vielen Dingen, aber dahin zu gehen und es zu fühlen. Im Englischen sagt man, feeling is healing. Du musst es fühlen, also musst es fühlen. And if you don't feel, you don't heal. Also du darfst in diesen Schatten gehen und das habe ich irgendwann mal verstanden. Ich habe irgendwo viel verstanden dann in meinem Leben, eben mit dem Verstand. Aber der große Schritt war es zu fühlen. Das heißt, ich durfte in meinen Minderwert gehen. Ich durfte in meine Verlustängste gehen. Ich durfte in diese Kleinheit gehen. Und das zu fühlen, und das ist powerful. Und davor haben die meisten Menschen Angst mit dem Wissen. Klar, es hat irgendwann mal so wehgetan, da hat der kleine Junge, das kleine Mädchen von damals gesagt, never ever. Also ich gehe nicht mehr hin. Und nur weil der Erwachsene Andreas dann sagt, ja, ich mache jetzt mal auf Selbstheilung und ich gehe jetzt mal dahin, dein System geht da nicht hin. Da bin ich ganz ehrlich. Da brauchst du einen Menschen, der mit dir dahin geht. Du gehst da nicht alleine hin, ein Stück weit. Aber es braucht einen sicheren Rahmen, es braucht einen sicheren Raum, dass du an diese tiefen Gefühle, die in dir schlummern, von Ängsten, von Schuld, von Scham, von Trauer, wirklich hingehst.
Und ohne, dass wir das jetzt hier im Detail durchgehen, rein methodisch, wie sieht so ein Dahingehen aus? Also wie kann man auf diese Ebene, an diese Ebene rankommen?
Super simpel. Also ich glaube, viele machen es sich da viel zu kompliziert und das ist auch ein Thema, dass da draußen so viele Coaches gibt, die, was ich weiß, ihre Methoden erzählen. Es ist so einfach. Also schau zu den Kindern. Also sag mir mal, was deine Kinder machen, wenn die wütend sind, was deine Kinder machen, wenn sie traurig sind. Also die Kinder lassen es einfach fließen. Also ich habe das Geschenk, noch gerade zwei kleine Kinder zu haben mit 3 und 5. Also selbst heute Morgen, die hatten innerhalb von 5 Minuten hatten die 4 Gefühle. So, da war der Kleine wütend, dann war er ohnmächtig, dann hat er gejubelt vor Lust und dann war er unendlich trauriger, als ich jetzt gefahren bin. So, das waren 4 Gefühle in 5 Minuten. So, aber meinst du, der Kleine hat sich gefragt, bin ich jetzt ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch? So, hat der Papa mich jetzt mehr lieb, weil ich weine oder nicht? So, ich habe ihn einfach sein lassen. Warum bist du traurig? Komm her, bist traurig, bist gerade wütend, hast dich angehauen. Aber ich fühle dich, fühl mal die Wut. So, das heißt, wir könnten alle fühlen, sondern wir müssen heute wirklich, ich muss den Menschen wieder lernen zu fühlen. Das ist eigentlich mein Job. Ich lerne den Menschen wieder zu fühlen. Eigentlich wie krass. Und wenn ich die meisten Menschen frage, was fühlst du? Dann gehen die Augen nach oben. Ja, warte mal, dann sage ich, nicht überlegen. Fühlen. Fühl. Wir Menschen sind so weg von unserem Fühlen. Das heißt, wir brauchen den Körper. So, und das ist unser Metier. Also über den Sport, wir haben einen guten Körperzugang. Wir fühlen unseren Körper. So, und jetzt kommt diese Verbindung zu meinem alten Leben, dem Eishockey. Also ich bin sehr körperlich. Das heißt, ich kann körperlich gut fühlen. Und ich habe gelernt, Gefühle zu fühlen. Das heißt, ich glaube, meine Expertise ist, Menschen körperlich ins Fühlen zu bringen. Und was ich zum Beispiel mache, ist halt viel über Breathwork, über Atemtechniken, die Menschen diesen Gefühlspanzer, also diesen Panzer, den wir um unser Herz tragen, so einfach kitschig kindlich gesprochen, den ganz liebevoll zu öffnen und sagen, okay, öffne mal dein Herz. Und dann kommt auf der Schatten. Und da möchte ich dazu sagen, das ist der Moment, wo die meisten wieder abhauen. Weil die Vorstellung ist von vielen Menschen, die sich auf dem Persönlichkeitsentwicklungsweg machen, die sagen, okay, ja, ich öffne mein Herz, boah, schön, will ich, viel Selbstliebe will ich. Und die glauben, dann ist nur noch alles schön. Und dann bin ich nur noch wundergut drauf. Sondern es ist genau das Gegenteil. Erst kommt der Schatten. Das heißt, wenn du dein Herz, bildlich gesprochen, wieder öffnest, kommt zuerst der Schatten. Genau das Gefühl, vor dem du ein Leben lang weggelaufen bist. Deine Ängste, dein Minderwert, deine Trauer, deine Scham, deine Schuld, genau das kommt nach oben. Und dann hauen die wieder ab, weil sie sagen, ich fühle mich ja nicht besser, ich fühle mich ja eher noch schlimmer. So, da wollen wir weg. Unser Vermeidungssystem will dann wieder weg. Und das ist dieses Spiritual Bypassing, wo wir alle wieder abhauen. Und da brauchst du jemanden. Das ist genau der Moment, wo ich gesagt habe, da brauchst du jemanden an der Seite. Ob das ein Coach ist, ob es ein Mentor ist, ob es ein guter Freund, eine gute Freundin ist, sagt, bleib mal sitzen. Schließ die Augen, atme und fühl, was da kommt. Fühl das, was da kommt. Fühl es körperlich. So, und dann kommt die Welle. Und dann ist es überhaupt kein Drama mehr. So, das ganze Drama ist dieses Nicht-Fühlen. Nein, ich will nicht zu meinen Ängsten. Nein, ich will da nicht. Das ist Drama. Ein Gefühl bejahen zu fühlen ist einfach nur, es rauscht durch deinen Körper durch, wie so ein kleines Kind mal eine Wutattacke kriegt und danach liegt es am Boden und ist entspannt und fängt wieder an zu lachen. Eine Minute später, das ist ein Gefühl fühlen. Und wir Erwachsene machen uns viel zu kompliziert.
Und was mir auch immer hilft in so einer Situation, ist auch diese rein physiologische Perspektive, dass Gefühle am Ende ja ein bestimmter Cocktail an Neurotransmittern, an Hormonen sind, die eine gewisse Zeit andauern können, auch mal ein paar Minuten, aber die werden irgendwann auch wieder vergehen. Und wenn man weiß, dass es ein Ende hat, dieses Gefühl, und am Ende dieses Tunnels sozusagen das Licht eben ein Stück Heilung ansteht, dann ist etwas, was einem vielleicht eben auch diesen Mut und diese Kraft gibt, da aktiv durchzugehen und eben nicht abzuhauen, wie du sagst.
Und ich glaube, ich möchte gerne einen Schlüssel teilen, der mir unglaublich geholfen hat. Also ich habe mir irgendwann diese Gefühle vorgestellt als Anteile von mir. So. Weil die meisten, wenn wir ehrlich sind, wir wollen es ja weg haben. Wir wollen ja unser Minderwert weg haben, wir wollen unsere Ängste weg haben. Die meisten, die zu mir in ein Coaching kommen oder in ein Retreat kommen, die sagen, ich möchte, Andi, ich habe das Thema, ich möchte es weg haben. So, ich sage, das geht nicht ums Weghaben, es geht zum Integrieren. So, und ich habe halt eben angefangen, was wenn zum Beispiel diese Trauer ein Teil von dir ist, und was, wenn es dein bester Freund, deine beste Freundin wäre? Was würdest du dann damit machen? So, würdest du es dann noch weghaben wollen? Würdest du es wegtrinken, wegshoppen, weg Netflixen oder was würdest du dann machen? Ja, nee, wenn es meine beste Freundin wäre, dann würde ich mitfühlen. Dann würde ich sie in den Arm nehmen. Genau das, was du machst, genau, ich würde sie in den Arm nehmen. So, ich würde sie herholen. Und dieses Bild, das, wenn das jemand heute nur mitnimmt, wenn das nächste Mal vielleicht wieder was kommt, wo du sagst, boah, ich will eigentlich das gar nicht, also stell dir dann einfach vor, es gibt einen traurigen Hans in der Ecke, so ein Leben lang ist der traurig, weil den gibt es einfach so. Du kannst viele sagen, inneres Kind, das war für mich irgendwann zu abstrakt, aber was, wenn es halt einen traurigen Hans gibt und der einfach in der Ecke steht und ein Leben lang willst du noch nicht hinschauen. Der ist aber immer diffus bei dir, also du fühlst diese Trauer, die ist immer diffus spürbar. Anstatt einfach mal stehen bleiben und sagen, hey, so, komm her. Und das habe ich irgendwann mal gemacht, dass ich angefangen habe, diesen Minderwert, den ich vorher stundenlang auf Toilette versucht habe, irgendwie runterzuspülen, den ich mein Leben lang auch vermieden habe mit meinen ganzen Erfolgen, mit meinem ganzen Leistungswahn, mit dem viel im Außen. Also ich habe gesagt, okay, hey Minderwert, was ist, wenn du mein Kumpel wärst? Komm her. So, komm zu mir. So, und der sitzt heute hier dabei. Also ich habe den einfach hier dabei. Der sitzt neben mir. Und der redet mir nach wie vor ins Ohr. Andreas redet langsamer, redet deutlicher. Also der fühlt sich nicht gut genug. Aber der darf da sein. Und das ist für mich Stärke. Das ist für mich Menschsein zu sagen, ja, und ich bin auch Minderwert. Ich bin auch Trauer und ich bin auch absolutes Nichtwissen. So, das bin ich alles. So, ich bin irgendwo alles. Wir sind polare Wesen. Wir sind irgendwo alles. Und ich bin treu. Wir haben es vorhin von Treue gehabt. Ich bin treu und ich bin auch untreu. Aber ich entscheide mich für Treue. So, weißt du, so das dann wird es leicht. Und das ist für mich radikale Selbstliebe. Und schlussendlich, für das stehe ich, für radikale Selbstliebe. Und das hat nichts zu tun mit Taschentücher oder mit Selbstliebe, Bettdecke, dieses Wort Selbstliebe hat so sehr gelitten in den letzten Jahren. Radikale Selbstliebe ist für mich, sich anzunehmen mit dem, was gerade da ist. Das zu fühlen und aber das anzunehmen, als ob es dein bester Freund, deine beste Freundin ist. Und das kannst du überall, das kannst du im Büro, das kannst du in der U-Bahn, das kannst du überall sagen, oh, kommt gerade eine Welle oder hat jemand gerade was ausgelöst. Zu verstehen, okay, ist gerade wieder eine Einladung, das meine ich, das Leben ist gerade für dich. Das heißt, du kriegst gerade irgendwo einen Shitstorm ab oder da war irgendwas beruflich, eine Kündigung. Sagst, okay, das Leben ist gerade für mich, warum? Boah, es bringt mir gerade voll den Anteil von Existenzängsten gerade voll zu mir und den kenne ich doch schon ein Leben lang. Danke, Leben. Ich kann mich wieder integrieren, ich kann ganz werden. Und das ist Heilung. Also Heilung hat was ja mit ganz zu tun. Das heißt, dein Leben strebt immer nach Heilung. So, und dann hat jede Krise, jede Krankheit, jeder Konflikt eine andere Qualität, weil du immer dich fragen kannst, jetzt in der Krise gerade, wo es so weh tut, wenn das Leben für mich ist, wo bringt es mich gerade hin? Zu welchem Gefühlsanteil drückt es mich denn gerade? Und dann merkst du, okay, bei vielen gerade die Ohnmacht oder die Wut. Okay, dann nehme ich einen Moment und hole ihn her wie meinen besten Freund, diesen ohnmächtigen Andreas. So, das ist Integration. Und wer das macht, der wird sofort merken, es wird leichter. Das Leben wird leichter, das Leben wird glücklicher, das Leben wird freier, weil das Pendel schlägt immer auf die andere Seite aus. Je tiefer du in deinen Schatten gehst, also in die Trauer, je mehr steckt der Pendel auf der anderen Seite aus, je mehr kommst du in die Freude. Das habe ich erlebt, dass du sagst, wow, ich kann mich an kleinen Dingen viel mehr freuen wie früher. So, ich habe viel mehr Lebensqualität wie früher. So, da ist viel mehr Glück wie früher. Das ist, was dann passiert, warum vielleicht jemand sagen will, warum soll ich das alles machen? Andreas, hört sich kompliziert oder anstrengend an. Zum Ersten ist es nicht kompliziert und ist auch nicht anstrengend, aber es ist der direkte Weg ins Glück.
Wer bis hierhin jetzt zugehört hat, glaube ich, denkt, das ist ja so ein bisschen die Formel für ein zufriedeneres Leben. Jetzt ist aber auch meine Befürchtung, dass viele Menschen sagen, ja, ganz so schlimm ist ja bei mir gar nicht, weil sie die Frühwarnzeichen gar nicht entdecken, weil die meisten Menschen gehen ja eben nicht zu dir oder zu vergleichbaren Menschen, weil sie für sich noch nicht diese Erkenntnis haben, ich sollte was ändern, sondern das Leid ist da, aber noch nicht groß genug, um wirklich etwas verändern wollen zu wollen im Leben. Aber was sind denn aus deiner Sicht so diese Frühindikatoren, wo man sagt, hey, ihr werdet auch so klarkommen, kein Problem, aber ihr habt ziemlich mit die Chance, mit überschaubarem Aufwand wirklich ein deutlich höheres Zufriedenheits- und Glücksniveau zu erreichen, wenn ihr diese Frühindikatoren wahrnehmt und quasi da an den Themen, die du jetzt gerade in den letzten 5 Minuten beschrieben hast, mal so ein bisschen rangehst.
Ich glaube, der Tod ist ein absoluter Wachmacher. Also ist ein großes Element in meinem Leben und auch ein wichtigster Begleiter von mir ist der Tod. Und sich mal den Tod vorzustellen. Also ich glaube, wir leben alle, als ob wir 10.000 Jahre alt wären. Aber morgen ist nicht gewiss. Bei dir nicht und bei mir nicht. Ich fahre nachher vom Hof und kann weg sein. Kann meine Kinder nie mehr sehen. Das heißt, wie war mein Morgen heute mit meinen Kindern? Wie war der? War ich bewusst da oder war ich schon halt bei dir hier auf dem Podcast? Weißt du, so wie gehe ich in die Arbeit? So, die meisten Menschen, ich glaube 70% der Männer, haben innerlich schon gekündigt und machen es immer noch. Warum? So, das einfach mal zu fragen und sich vorzustellen, wenn es mein letzter Tag wäre. Und mal wirklich reinzugehen in diese Energie, was ist, wenn es mein letzter Tag wäre? So, das macht wach. Oder stell dir vor, du schreibst eine Grabrede. So, hier liegt Andreas. Der war ein Leben lang lieb, brav und nett. Hat allen Menschen sowas soll da stehen. Oder war da ein Mann, der hat geliebt, der hat gelacht, der hat sich wach zu machen. Und leider ist das Thema, es braucht halt oft diese 3 Ks, Krise, Konflikt, Krankheit, dass die Menschen wach werden. Aber wenn du in die Welt schaust und gerade nach Deutschland schaust, ich glaube, wir sind das Land, habe ich gelesen, mit den meisten psychischen Erkrankungen. Wir haben die höchste Burnout-Rate ever in Deutschland. Depression ist eine Volkskrankheit geworden. Also da muss ich mich fragen, okay, was läuft schief? Was läuft schief? Wir haben ein wundervolles Land. Uns Menschen geht's gut. Ja, was ist los? Was ist los mit uns? Ich glaube, das müssen wir mal fragen. Wo ist denn unser Glück hin? Wir haben uns einfach verloren. Ich glaube, wir haben uns einfach verloren, gerade im deutschsprachigen Raum, in unserer Leistung. Wir haben uns alle verloren im Tun, im Machen. So. Das war halt, hat mir geholfen, so zu Naturvölker zu reisen, die nichts haben. Ich habe gemerkt, wow, die sind einiges glücklicher wie wir und die haben nichts. Die sind im Hier und Jetzt, im Moment. Und das heißt nicht, dass wir alle da im Busch müssen und uns da das Leben aneignen, aber sich zu fragen, um was geht's denn? Und ich glaube, das hilft. Das hilft einfach, wach zu werden und sagen, okay, um was geht's in meinem Leben? Und die meisten führen ein Leben, das ist nicht ihr volles Potenzial. Das ist auch nicht ihre Gesundheit. Das ist halt so Abfinden von, naja, so ist das Leben halt. Ist halt so, sagt man bei uns im Schwabe, ist halt so. Mhm. Das Leben ist halt hart, das Leben ist ein Kampf. Und das ist okay, jeder kann das machen. Aber ich glaube, das, was du ja auch bestätigen mit dem Performance, mit dem Schlafen, mit dem allem, es ist so viel mehr möglich. Und wer da einfach Bock hat, das ist auch so ein bisschen, du musst auch Bock haben. Und viele Menschen, die wollen halt nicht, so die schlafen halt ein. Aber das weiß ich einfach, das wird alles enger gerade, ja. Es wird enger. Die Energie auf dieser Erde ist dicht, ja, und die Krisen kommen und die werden enger, so, und die Zeiten verändern sich. Ja. Und ich habe eine andere Perspektive. Ich glaube, es ist gut so. Es ist gut so, dass vieles bricht, dass Systeme brechen. Ich glaube, es ist gut so, dass vieles Altes bricht, wo wir es uns so schön bequem gemacht haben. Mhm. Weil es hat uns nicht gedient. Ja, wir sind nicht, die meisten von uns sind nicht glücklich. So, deswegen braucht es jetzt Krisen, und die Krisen haben wir gerade. Wir haben globale Krisen, wir haben Krisen in dem Land. Krisen sind eine Chance, und ich sehe es so, und ich sehe es, dass es gut so ist, weil viele gerade geschüttelt werden. Mhm.
Du hast jetzt schon in den letzten Minuten berichtet, dass deine große Angst früher war, nicht gut genug zu sein, die du integriert hast, sie als deinen Wegbegleiter angenommen hast. Gibt es noch eine neue Angst, eine heutige, eine aktuelle Angst, die dich noch mehr einschränkt, wo dir noch nicht gelungen ist, sie wirklich so zu deinem Freund zu machen?
Also ich glaube, wer Kinder hat, weiß, dass da viele... viele Ängste mitkommen mit Kindern. Das heißt, der Kinder sind Lichtbringer und Kinder sind das große Glück, aber Kinder bringen auch natürlich alles nach oben, was in dir noch im Schatten liegt. Und das müssen wir einfach auch wissen. Also meine Kinder, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Kinder bringen mich auf der einen Seite so in die schönsten Glücksgefühle, aber auf der anderen Seite in meine tiefsten Schattengefühle wie Verlustängste, wie Ohnmacht und manchmal auch tiefe Verzweiflung und Wut. So, das holen Kinder hoch und das holt auch unser Partner und Partnerin nach oben. Also das ist Liebe. Also ich glaube, das möchte ich einfach auch teilen Und wenn es für viele vielleicht auch kitschig klingt, das ist für mich Liebe. Und Liebe hat nichts zu tun mit Partnerschaft oder Liebe hat nichts zu tun mit Romantik. Ja. Das, Liebe ist für mich eine Energie, eine messbare Energie, die höchste Energie, die höchste Schwingung auf dieser Erde. So was halt gerade hier auf diesem Planeten passiert, dass halt für mich mehr Liebe da ist. So, jetzt werden wahrscheinlich die meisten abschalten, aber es ist so. Für mich ist halt hier mehr Liebe da. So, die meisten werden sagen, Andreas, was hast du heute Morgen geraucht? So, das, hier, guck mal in die Welt. So, ich gucke in die Welt und da ist ja viel dunkel und da kommt viel nach oben. Aber was ist, wenn es die Liebe, die da ist, diese Energie nach oben bringt? So, und in jedem Menschen. So, die Themen kommen gerade nach oben. Und gefühlt, wenn wir da rausschauen, es kommt doch gerade jeder vor Paar, es kommt doch alles gerade ans Licht, alles, was passiert, was früher so im Dunkeln war, kommt ans Licht. Das heißt, mein Blick von dieser Zeit, in der wir gerade sind, und viele reden von einer neuen Zeit, die auf uns zukommt, ist, dass hier einfach eine Schwingungserhöhung ist, dass mehr nach oben kommt. So, deswegen kommt in mir gerade viel Schatten nach oben, deswegen kommt in den Beziehungen gerade viel Schatten nach oben. Also Schatten meine ich immer Gefühle, die wir noch nicht lieben. Mhm. So, das passiert gerade in dieser, für mich aus einer anderen Perspektive, auf diesem Planeten, in unserem Land, ja. Weil es auch Zeit wird, weil wir nicht mehr auf einem guten Weg unterwegs waren. Ja. Wir haben die Verbindung verloren zu der Natur. Ja, wir haben unsere Heimat, wir zerstören unseren Heimatplaneten, das zerstören wir einfach so. Das heißt, es braucht ein Umdenken. Es braucht diese Verbindung wieder zu unseren Mitmenschen. Ja, dass wir verstehen, wir sind ein Tribe, ist egal welche Farbe, wir sind ein Tribe. So, und wir sind verbunden mit allem. Das ist jetzt, was passiert. Aber dafür braucht es eben diese großen Krisen, dass die Menschen umdenken. Dass es eine neue Bewegung gibt von Menschen, die wissen, es braucht eine neue Menschlichkeit auf diesem Planeten. Und deswegen sehe ich das, was gerade passiert. Das ist gerade auch wieder für uns, auch wenn es gerade nicht schön ist und wenn es gerade vielen wehtut. Und ja, wenn es auch eine anspruchsvolle Zeit ist, ich sehe es anders.
Mhm. Du hast gerade deine Kinder angesprochen. Ich habe ein Kind, was 15 Monate jetzt alt ist. Also ich lerne das auch alles, was du gerade beschreibst gerade. Aber wir haben auch viele Eltern, die hier zuhören. Und selbst wenn Menschen vielleicht zu sich nicht so gut und gütig sind, dass sie was ändern wollen, was, glaube ich, die meisten möchten, ist, dass sie ihren Kindern einen guten Start in das Leben geben. Also was kannst du als Vater zum einen aus deiner Erfahrung, aber jetzt auch methodisch gesehen aus dem, was wir diskutiert haben, an alle Eltern richten, wo du sagst, so erhöht man zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit einem stabilen Selbstwert, mit einem guten Grundgerüst ins Leben gelassen werden, dass sie eben nicht so sehr von Bewertungen von anderen und von diesen externen Faktoren gefährdet werden.
Auch wieder super simpel. Es braucht nur einen Satz. Ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Punkt. Mehr gibt es nicht zu sagen.
Bedingungslose Liebe.
Das ist der Satz. Ja. Ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Punkt. Nicht aber, nicht wenn du das machst. Ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Das ist das Grundgefühl, was ein Kind braucht. Ja. Und ein Kind kann durch Krisen gehen. Es kann auch eine Trennung geben in der Familie. Aber wenn es das Gefühl hat, Papa und Mama trennen sich, aber die lieben mich, weil ich bin, wie ich bin. Ohne, dass ich irgendwas tun muss. Einfach meine Essenz. Darum geht's. So, das dürfen wir Eltern lernen. Das haben wir halt alle nicht gehört. Und das dürfen wir unseren Kindern sagen. Ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Ja, und ich unterstütze dich in deinen Qualitäten. Ich fördere dich. Lass uns gemeinsam deine Talente herausfinden. Das ist diese Begleitung. Und natürlich gibt es da ganz, ganz viele andere Dinge. Aber das ist das Grundgefühl, was Kinder brauchen. Und wie wir das natürlich unseren Kindern geben können, dass wir uns selbst wichtig nehmen. Also dass jeder Vater, jede Mutter sagt, okay, wir müssen selbst glücklich sein. Also das ist unser Job. Glücklich sein ist der eigene Job. Ja, nicht von Partnern, nicht von Kindern, nicht von irgendetwas. Glücklich zu sein ist dein eigener Job. Das heißt, wir dürfen schauen, dass wir ein glücklicher Vater und eine glückliche Mutter sind. So. Weil wer glücklich ist, der wird auch zu den Kindern anders sein. Und das spielt, ja, es ist sehr nah an diesem Satz. Und deswegen bringen Kinder uns sehr zu uns. Und wir können nochmal heilen durch unsere Kinder. Ja, weil wir werden sehr sensibel durch Kinder. Sehr nahbar, verletzlich. Und das Herz geht einfach auf und das machen Kinder und das ist schön.
Die Frage stelle ich vielen Eltern, weil ich das so eine meiner Haupt, ich will es nicht Angst sagen, aber Dinge, wo ich spezifisch drauf gucke, weil es war auch nicht immer meine größte Stärke, mir die Anerkennung zu geben und habe sie auch viel im Außen gesucht. Und deshalb möchte ich es eben meinem Sohn eben anders ermöglichen. Und die meisten Eltern, die da sehr reflektiert drauf gucken wie du, die sagen genau das, was du jetzt sagst, vielleicht ein bisschen anders formuliert oder so, aber diese bedingungslose Selbstliebe, wenn das als Gefühl mitgegeben wird in den ersten 7 Jahren und idealerweise auch darüber hinaus, dann ist es schon ein sehr großes Startkapital im übertragenen Sinn, was Kinder in ihr Leben mitnehmen dürfen.
Absolut. Und zu wissen, wie lernen Kinder? Ja, die lernen durchs Nachmachen. Das heißt, du bist Vorbild in jedem Augenblick. Das heißt, schau auf dich. Ja, wie lebst du für uns Männer, die zuhören? Wie lebst du als Mann? Was hast du für Werte? Wie respektvoll bist du Frauen gegenüber? Wie respektvoll bist du der Natur gegenüber? Schmeißt du halt den Müll auf den Boden oder nicht? Rauchst du oder nicht? So, wenn du willst, dass deine Kinder weniger am Handy sind, dann nimm dein Handy weg. Das ist ganz einfach. So, wir sind Vorbilder und Kinder imitieren und das ist halt wichtig. Zu Hause. Also wie offen, wie wahrhaftig wird da gesprochen? Das heißt, deine großen Stars sind deine Eltern. So, wenn deine Eltern halt Beziehungen, wenn es da ein Chaos ist, also bei mir, also meine Eltern waren liebevoll, es wurde halt nie Wahrheit gesprochen. Es wurde einfach nicht, es wurde alles unter den Tisch gekehrt. So, und ich hatte immer später Probleme mit Wahrheit sagen. Das soll keine Ausrede sein, aber ich habe es halt nicht kultiviert bekommen. Deswegen, das ist die Einladung an alle Eltern. Schau zu dir selber und schau, was bin ich für ein Vorbild. Und du musst nicht perfekt sein. Es geht nicht um eine Perfektion. Es geht auch nicht, die Kinder vor irgendwas zu bewahren. Es geht einfach zu sein, okay, ich bin ein Vorbild in jedem Moment, wie ich tue. Und liebe ich mich selber. Deswegen wäre das auch ein Grund, in eine Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Liebe ich mich selber? Bin ich mit mir selber im Reinen? Mache ich das, was ich tue, aus vollem Herzen? Bin ich voll da? Ich glaube, das bin ich voll da für meine Kinder. So, das, was die meisten Menschen später bereuen, ich war einfach nicht genug für meine Kinder da. So, weil halt Job, Karriere, Geld, ja, ist alles, hat alles seine Berechtigung. Aber bin ich, wenn ich da bin? Bin ich da bewusst wach da? Oder liegt das Handy da? Oder die Zeitung? Oder bin ich halt doch schon wieder eigentlich gar nicht da? Darum geht's. Das sind so Kleinigkeiten, das braucht gar nicht so viel.
Können noch stundenlang über jedes einzelne Thema sprechen. Vielleicht machen wir das mal in einer Follow-up-Episode. Aber ich habe noch eine letzte Frage, die ich jedem Gast hier stellen darf. Und wenn wir jetzt nochmal auf die höchste Metaebene in deines Lebens gehen und du nochmal so auf dein bisheriges Leben zurückschaust und vor allem auch auf die Auf- und Abs deines Lebens, was ist daraus für dich deine allerwichtigste Erkenntnis?
Der härteste Gegner sind wir selbst. Das ist die wichtigste Erkenntnis, dass wir alle unsere härtesten Gegner im Leben sind, wenn es darum geht, erfüllende Beziehungen zu führen, wenn es darum geht, unsere PS auf die Straße zu bekommen und schlussendlich, wenn es darum geht, glücklich zu sein. Das ist meine allerwichtigste, größte Erkenntnis. Hat erstmal wehgetan, weil es ist viel leichter, auf andere zu schimpfen, auf die Kindheit oder Papa, auf Mama, auf die Gesellschaft, auf die Politiker, auf unsere Zeit. Es ist einfach, aber zu sagen, hey, was mache ich damit? So, ich bin mir selbst der härteste Gegner. Das tut weh, aber es bringt dich sofort in deine Self-Empowerment, in dieses Gefühl, okay, wenn ich mir doch selbst der härteste Gegner bin, dann kann ich es auch verändern. Und der Weg zur Veränderung ist, werd von deinem härtesten Gegner zu deinem besten Freund, deiner besten Freundin. Den haben wir vorher beschrieben, ist sehr einfach. Nimm dich an mit all deinen Anteilen, dann bist du schon dein bester Freund, deine beste Freundin.
Andreas, vielen Dank. Es war sehr, sehr inspirierend. Wir werden alles verlinken, wo man dich finden kann, wo man mit dir arbeiten kann. Du hast auch ein fantastisches Buch geschrieben, das genau diesen Titel hat. Wie du gerade sagst, auch das werden wir verlinken. Vielen Dank. Ich finde es immer sehr inspirierend, wenn Menschen wirklich, die ganz woanders mal standen, also dieser Kontrast von der Eisenrenz spricht jetzt über radikale Selbstliebe. Das passt ja fast gar nicht in ein Leben rein. Aber du zeigst, dass es geht. Vielen Dank für dein Wirken und wir werden weiter verfolgen, wie es dir so geht. Vielen Dank.
Danke dir, Chris, hier zu sein und schicken Gruß in die Welt. Danke, danke fürs Zuhören.